Räum dein Leben auf für Jesus. Ich finde das ein total spannendes Thema. Und muss mich erst an diese komische Dinge, das Argo. Sieht komisch aus, oder? Sieht wie so ein Gehwagen aus. Achtung, er ist 34, er braucht einen Gehwagen. Eieiei. Ich probiere mich nicht so oft dran festzuhalten, das sieht komisch aus. Aber gut, räum dein Leben auf für Jesus. Ich musste letzte Woche an dieses Thema ganz existenziell denken, als unser Vermieter sich angekündigt hat. Der wohnt in Amerika und ist aber jetzt wieder nach Deutschland gezogen und ist in Sachsen-Anhalt, arbeitet er. Ja. Und bei uns, wir wohnen dort bei ihm im Haus zur Miete, ist super, ganz unkompliziert und so. Und dann hat er aber gesagt, Johannes, ich würde mir mal gern die Geländer von den Balkonen angucken. Es sind so mehrere Stöcke da und da hat es mehrere Balkone und das Haus ist jetzt gute 20 Jahre alt aus Holz und das ist einfach marode. Und bei mir im Büro gibt es eben auch so einen kleinen Balkon, also den man eigentlich nicht braucht, aber den gibt's halt. Und dann war klar, er würde gerne auch natürlich bei mir im Büro gucken, wie der Balkon aussieht mit dem Handwerker, der das damals gemacht hat. Und wenn ihr mein Büro kennen würdet, dann würdet ihr wissen, was das jetzt mit mir gemacht hat. Ich habe es etwa 2 Stunden erfahren, bevor er angerufen hat, weil ich unterwegs war und er hat das dann meinem Schwiegervater gesagt und er hat das dann mir gesagt, dass der in 2 Stunden kommt. Junge, dann hieß es wirklich, räum dein Büro auf für deinen Vermieter, weil es sah aus wie Sau. Da ist das Thema für mich plötzlich ganz existenziell geworden, räum dein Leben auf. Und es gibt ja ganz unterschiedliche Ordnungstypen. Und mich würde das einfach mal interessieren, was für Aufräumtypen ihr seid. Mal so ganz ehrlich und offen. Es sieht euch niemand, wenn alle nach vorne gucken, so dann erkennt man euch nicht. Nur ich sehe euch und kann euch anschließend drauf ansprechen. Aber mich würde mal interessieren, bei wem von euch ist es irgendwie immer ordentlich? Und wenn irgendwas dazukommt, dann wird das sofort an seinen Platz geräumt. Ihr habt ein Ordnungssystem irgendwie. Also bei wem ist es wirklich irgendwie immer ordentlich? Ziemlich ordentlich. Das sind jetzt so wenige, mit denen könnte man fast ein Interview machen, damit ihr anderen was davon lernt. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid meine Idealtypen. Ist wirklich immer sauber, oder? Echt? Okay, und jetzt kommt so das, wo wahrscheinlich ein paar mehr sich melden werden. Wer von euch ist so der Typ, bei dem es nicht so mega unordentlich ist, aber schon auch mal ein bisschen was rumliegt, aber es nicht aussieht wie Sau? Ja, da würde ich mich jetzt auch melden. Es ist so noch okay. Okay, vielen Dank. Und wer von euch ist so der Typ Mensch, der sagt, ich räume dann auf oder putze, wenn irgendjemand zu Besuch kommt und ich denke, jetzt ist wirklich nötig. Seid ehrlich. Okay. Und wer von euch ist ein, also es haben sich noch nicht alle gemeldet, von daher bin ich jetzt mal gespannt. Wer von euch ist so der Typ, der quasi wirklich nur dann putzt und aufräumt, wenn es gar nicht mehr anders geht? Also ich will nicht Messi sagen, aber wer ist so der Typ, der wirklich sagt, hey, jetzt komme ich nicht mehr durch mein Zimmer und ich brauche jetzt irgendwie so eine alte Bescheinigung für die Schule oder so oder für die Versicherung? Wer ist so der Typ, der wirklich erst dann aufräumt, wenn der Boden einfach komplett belegt ist? Und wer hat sich bisher noch gar nicht gemeldet? Okay, was seid ihr für Typen? Okay, so zwischendrin. Naja, also das Putzen oder Aufräumen, das ist ja so ein Thema. Ich habe selber auch mal eine Zeit lang während meiner Ausbildung in Unterweissach an der Missionsschule in einer WG gewohnt. Und das war ein bisschen schwierig eher. Also unsere Küche, wir haben da manchmal so Projekte gehabt, wo dann so Sachen gewachsen sind. Aber wir haben das immer wissenschaftlich irgendwie gesehen und gedacht, jetzt mal gucken, was da rauskommt. Bis irgendwann der Punkt kam, wo wir gesagt haben, jetzt muss geputzt werden. Und ich habe mir so überlegt, warum putzen wir eigentlich? Warum räumen wir eigentlich auf? Warum machen wir das eigentlich? Und habe so gedacht, ja okay, es ist so ein Gefühl von Befreiung irgendwie. Also ich habe, wo ich dann da aufgeräumt habe in meinem Büro, ich habe gestaunt, wie viel Platz man da hat und wie gut man da durchlaufen kann und was auf meinem Platz, auf meinem Schreibtisch alles eigentlich möglich wäre, theoretisch. Und so, das ist ein totales befreiendes Gefühl. Und putzen oder aufräumen, das ist jetzt nicht immer unbedingt schön und das macht jetzt auch nicht mega Spaß, aber es ist einfach gut. Es tut gut zu sehen, hey Mensch, da ist sauber, das ist schön. Man fühlt sich irgendwie wohl, das tut gut. Man verspürt Freude. Und irgendwie, weil das so am Ende jetzt von meinem Urlaub war, dieses Aufräumen, ich gedacht, oh, jetzt kann ich wieder richtig durchstarten, so arbeitsmäßig. Jetzt sitze ich wieder richtig gern am Schreibtisch und arbeite. Und habe gedacht, jetzt wird das Leben wieder lebenswert und habe mir natürlich auch, weil es ja Anfang des Jahres ist, den Vorsatz gefasst, also vielleicht kann ich das ja in diesem Jahr anders machen, habe mir sogar einen Termin gesetzt, an dem ich mal so ein bisschen Bücher reduzieren will jetzt demnächst und so, um einfach zu probieren, das aufrechtzuerhalten, weil ich erlebt habe, wie gut das ist, jetzt wieder so einen ordentlichen Schreibtisch zu haben und so ein ordentliches Zimmer, so ein Arbeitszimmer, wo man auch arbeiten kann und sich nicht zum Drucker durchkämpfen muss, wenn man geschwind was rausholen möchte. Es gibt ganz unterschiedliche Putztypen, aber das eine ist, glaube ich, schon klar. Es ist etwas Gutes, wenn man aufgeräumt hat. Und Jesus, um den es ja heute geht, räum dein Leben auf für Jesus. Jesus, das war eher so ein radikaler Aufräumer, so ein radikaler Typ. Vielleicht sogar einer, der manches eher durcheinander gebracht hat. Der nicht einfach nur für Ordnung gesorgt hat, sondern der richtig Wirbel gemacht hat. Etwas durcheinander gebracht hat. Ich möchte euch einen Text vorlesen, in dem das in der Tat der Fall ist. Ein Text aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 21, die Verse 12 bis 17. Ein bekannter Text, Matthäus 21, Vers 12 bis 17. Da heißt es, und Jesus ging in den Tempel hinein und trieb heraus alle Verkäufer und Käufer im Tempel und stieß die Tische der Geldwechsler um und die Stände der Taubenhändler und sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen. Ihr aber macht daraus eine Räuberhöhle. Und es gingen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel und er heilte sie. Als aber die hohen Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien, Hosianna, dem Sohn Davids, entrüsteten sie sich und sprachen zu ihm, hörst du auch, was diese sagen? Jesus antwortete ihnen, ja, habt ihr nie gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet? Und er ließ sie stehen und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und blieb dort über Nacht. Eine total spannende Geschichte, weil zumindest mir es immer wieder so geht bei dieser Geschichte, dass das so eine Art an Jesus ist, die irgendwie seltsam ist. Jesus kommt da rein und macht erstmal ein bisschen Wirbel, macht Rabatz, schmeißt die ganzen Tische um, der Händler und der Geldwechsler und alle, die sich da rumgetrieben haben. Diese Erzählung von der Tempelreinigung in Matthäus 21, das ist die erste Erzählung nach dem Einzug Jesu in Jerusalem. Der kommt direkt davor. Der Einzug Jesu in Jerusalem. Diese Geschichte, wo die Menschen Jesus gefeiert haben. Wo sie ihm einen richtig tollen Empfang bereitet haben, wie wir das kennen, wenn eine Mannschaft deutscher Meister oder Champions League-Sieger wird und dann kommt sie zurück und dann ist eine ganze Stadt auf den Beinen und begleitet den Mannschaftsbus, der dann durch die Stadt irgendwie fährt, ein Autokorso, alle sind begeistert. So war das. Jerusalem war auf den Beinen und hat Jesus einen begeisternden Empfang bereitet. Das war ein Triumphzug. Und sie haben das ja nicht einfach so gemacht, weil sie gedacht haben, der Jesus ist toll, das ist unser Mensch des Jahres, sondern weil sie in ihm den Messias gesehen haben, weil sie in ihm den gesehen haben, der alles umwälzen wird, der die Situation verändern wird, der sie befreien wird. Sie haben von ihm Veränderungen erwartet. Sie haben die Umwälzung der politischen Verhältnisse erwartet. Die Verheißungen aus dem Alten Testament sehen sie in ihm erfüllt und sagen, du bist unser König. Hosianna, du Sohn Davids, du bist es. Sie haben ihn begeistert empfangen. Und dann das. Das Erste, was Jesus macht, er geht in den Tempel und räumt erstmal auf. Sorgt eigentlich eher für Unordnung. schmeißt die Tische um. Ich stelle mir vor, wie die ganzen Vögel, die Opfertiere, die man dort verkauft hat, wie die aus den Käfigen geflogen sind und wie es ein heilloses Durcheinander war und Lärm war und laut war. Und die Menschen sich beschwert haben, die davon gelebt haben. Jesus tritt anders auf als erwartet. Er sieht sich nicht als der gefeierte Held. Weil Jesus immer dann, wenn Menschen ihn höher setzen wollten, weil er immer dann deutlich gemacht hat, dass er einen anderen Auftrag hat. Weil er das ganz klar vor Augen hatte. Ich bin nicht hier, um mich feiern zu lassen, um mich in die Höhe lupfen zu lassen. Sein Auftrag war, die Menschheit mit Gott zu versöhnen. Jesus möchte die Menschen aus der Gefangenschaft von Schuld und Sünde befreien und ihnen schon jetzt eine Perspektive auf ewig geben. Also Jesus wird gefeiert, er zieht ein nach Jerusalem. Er ist der gefeierte Held und dann als erstes geht er in den Tempel und trieb heraus alle Verkäufer und Käufer im Tempel und stieß die Tische der Geldwechsler um und die Stände der Taubenhändler und sprach zu ihnen: Mein Haus soll ein Bethaus heißen. Ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Also Jesus geht in den Tempel und sorgt für Aufruhr. Der Tempel, was war das eigentlich, der Tempel? Im Tempel gibt es verschiedene Bereiche. Und dann wird unterschieden zwischen dem Tempel als Gebäude und dem Tempelbezirk, was da drumherum ist. Der Tempel bestand eigentlich nur aus einem relativ kleinen Gebäude im Kern. Aus dem Allerheiligsten, aus dem Heiligen, in dem das Allerheiligste war. Das war der Ort, der für die Juden, für die Verortung Gottes stand. Und dieser Ort war so heilig, dass einzig und allein der hohe Priester, der oberste aller Priester, einmal im Jahr am großen Versöhnungstag dort hinein durfte. Sonst war dieser Raum tabu. Einzig der hohe Priester durfte einmal im Jahr dort hinein, um stellvertretend für das Volk um Vergebung der Schuld zu bitten. Deshalb ist es so spannend, als bei Jesu Kreuzigung der Vorhang einreißt, der vor diesem Allerheiligsten war. Weil Gott damit klar macht, das braucht es jetzt nicht mehr. Durch Jesu Sterben ist der Vorhang eingerissen und der Zugang zu Gott ist frei für jedermann zu jeder Zeit. Das war der innerste Bereich, der Kern des Tempels. Dort durfte nur der hohe Priester einmal im Jahr hinein. Und dann gab es den Tempelbezirk. Und dieser Tempelbezirk, der war so terrassenförmig angeordnet, verschiedene Bereiche. Und von innen nach außen war das eben dann nach dem Allerheiligsten der Vorhof der Priester, der als nächstes kam. Dort durften nur die Priester hin. Und dort gab es einen großen Brandopferaltar, Räucheraltar. Dort stand der siebenarmige Leuchter, der Tisch mit den Schaubroten. Und die Waschbecken waren auch dort. Dort durften nur die Priester hinein. Und dann gab es als nächsten den Vorhof für die Männer. Dort wurde der Gottesdienst gefeiert. Und dort durften eben nur die Männer rein. Und dieser Vorhof der Männer war sozusagen abgeriegelt durch ein schweres Bronzetor, ein großes, schweres Tor, für das man, kann man sich kaum vorstellen, 20 Menschen gebraucht hat, um es überhaupt zu öffnen. Da konnte man nicht eben mal so reingehen. Da hat man 20 Menschen dafür gebraucht, um dieses Tor zu öffnen. Und davor war der Vorhof für die Frauen. Dort durfte jeder Israelit hinein. Dort durfte jeder Israelit hinein. Und dann kam eben davor, außerhalb von diesem Vorhof der Frauen, der Vorhof der Heiden. Und in diesen Vorhof der Heiden, da durfte jeder rein. Egal wie alt, wie jung, ob Mann, ob Frau, ob Jude oder Nicht-Jude, jeder durfte da rein. Nur die Heiden durften nicht weiter in diesen Vorhof der Frauen und so weiter. Da durften sie nicht rein. Und die Geschichte von der Tempelaustreibung, die Geschichte spielt in diesem Vorhof der Heiden, also in einem Bereich, wo sich alle getümmelt haben. Wo alle unterwegs waren. Jeder durfte dorthin und dort ging es geschäftig zu. Und die Geschichte spielt zur Zeit des Passafestes und da war Jerusalem eh völlig überlaufen. Und jeder Jude musste, bevor er in den Tempel kam, eine Tempelsteuer entrichten. Das konnte er daheim schon machen, da gab es spezielle Bestimmungen, wie das ging, oder eben dort direkt in Jerusalem, wenn er am Tempel war. Und dann musste er eine Tempelsteuer entrichten. Und viele haben das aus ganz praktischen Gründen direkt eben dort gemacht, bei den Wechslern. Und diese Wechsler, die dort saßen, die diesen Tempelsteuerbetrag eingenommen haben, weil die ja von überall her kamen, hatten die teilweise unterschiedliche Münzen und beim Geldwechseln haben die Geldwechsler sehr großzügig für sich gerechnet, sodass sie selber einen Gewinn abgeschöpft haben. Die haben also die Menschen, die zu Gott kommen wollten, betrogen. Und der Besuch des Tempels war darüber hinaus eben auch mit Opfergaben verbunden. Dass man ein Tier geopfert hat. Und das Tier musste makellos sein, rein sein. Und das gab es eben nur, haben sie gesagt, direkt am Tempel. Und dann haben sie eben entsprechende Preise dafür verlangt, dass sie auch dort eine große Einnahmequelle hatten. Die Tiere dort waren sehr teuer. Und daran wird schon klar, Jesus wendet sich nicht gegen einen Opferkult oder sagt, das ist schlecht, wenn ihr Gott ein Opfer bringt, sondern er wendet sich gegen die, die diese Opfer missbrauchen für ihren eigenen Gewinn. Er wendet sich gegen die Art und Weise, wie das damals gelebt wurde, wie das praktiziert wurde in Jerusalem. Diese Praxis ging Jesus gegen den Strich, weil er die Falschheit und Geschäftemacherei sieht, weil er dort etwas aufdeckt und sich dagegen wehrt. Jesus befindet sich mit dem Einzug nach Jerusalem auf seinem Weg ans Kreuz, auf diesem langen und mühsamen Weg ans Kreuz. Und er tritt an diesem Tag in Jerusalem als der Hausherr auf. Er ist der Sohn Gottes. Er ist nicht irgendein Prediger, irgendeiner, der halt gute Dinge zu sagen hat, sondern er ist der Sohn Gottes. Er ist Gott selber. Mensch gewordener Gott. Er ist nicht irgendjemand. Jesus ist Gott. Der Weltenherr und der Weltenrichter. Das stellt er klar. Wenn das einer machen darf, dann Jesus. Das stellt er klar. Jesus fordert radikal zum Aufräumen auf. Zur Abkehr von falschen Vorstellungen und Handlungsweisen. Und er sagt, ihr habt aus dem Bethaus eine Räuberhöhle gemacht. Eine Räuberhöhle. Das muss man sich mal vorstellen, aus dem Gotteshaus eine Räuberhöhle. Und er zitiert damit aus einer alten Rede von Jeremia, aus einer Tempelrede, wo er den Israeliten genau das sagt. Hey, passt auf, was ihr macht, dass eure Gottesdienste nicht äußerlich werden und nur noch eine Veranstaltung zum äußeren Schein und zu eurer gegenseitigen geistlichen Befriedigung. Macht aus dem Bethaus keine Räuberhöhle. Ich finde das total krass, was Jesus hier sagt. Mach keine Räuberhöhle aus diesem Bethaus. Eine Räuberhöhle, das ist völlig klar. Das ist ein Ort der Sicherheit für Räuber, für Betrüger. Adolf Schlatter, ein Theologe von vor vielen Jahren, der schreibt zu diesem Text, so suchen sie nichts als Sicherheit im Tempel, diese Geldwechsler und Verkäufer, obwohl sie sündigen. Ja, damit sie aufs Neue sündigen können. Sie stärken sich mit dem Heiligtum den Trotz, zählen seinetwegen auf Gottes Hilfe, wollen sich hier vor Gottes Gericht verstecken, meinen, sie hätten sich durch ihren Tempeldienst Gottes Gunst erkauft, glauben deshalb, sie haben die Buße nicht nötig und verhärten sich ihrer Sünde wegen ihres Heiligtums. Darum richten sie sich wohlgemut ihren Markt ein. Warum sollen sie sich fürchten? Dazu ist ja der Tempel da, damit sie sich nicht fürchten müssen. Durch den Markt bekommt Gott seine Opfer und sein Geld und sie dafür ihre Sicherheit. So ist er eben ihr Zufluchtsort, wie es die Höhle für den Banditen ist. Gottes Haus ist eine Räuberhöhle, der Ort des Gebets, ein Ort, wo die Bosheit sich stärkt. Es liegt in diesem Wort Jesu unendlicher Schmerz. Jesus tut das weh, was er sieht. Er wird wütend über das, was er dort mitbekommt. Und Jesus geht es darum, die Menschen aufzurütteln und sie auf ihr falsches Verhalten aufmerksam zu machen. Radikal aufzuräumen mit ihren Vorstellungen, mit ihren Verhaltensweisen. Jesus geht es nicht ums gefeiert werden, sondern es geht ihm darum, dass Menschen ihm nachfolgen, ganz nachfolgen. Der erste Satz, der uns von Jesus im Markus-Evangelium überliefert ist, Markus 1, Vers 15, da sagt Jesus, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. tut Buße und glaubt an das Evangelium. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Kehrt um. Das ist die Botschaft Jesu. Damit ist alles gesagt. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Kehrt um, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist sein Programm. Das ist Jesu Programm. Räum auf mit deinem alten Leben und kehr um. Glaube an mich. Glaube an mich ganz und gar mit allem, was dich ausmacht. Von A bis Z, von oben bis unten. Und dann schau mal auf dein Leben. Dann schau mal auf dein Leben. Mit Jesus ist was Neues angebrochen. Und dieses Neue stellt jeden Menschen vor die Entscheidung. Glaube ich das oder halte ich das für Humbug? Schenke ich diesem Jesus mein Vertrauen oder klammere ich mich an anderen Dingen fest? Dieser Satz, Jesu kehrt um und glaubt an das Evangelium, fordert zu einer Entscheidung heraus. Aufräumen bei Jesus meint Abkehr vom Alten durch Umkehr. Aufräumen bei Jesus meint Neuorientierung durch einen Neuanfang. Aufräumen bei Jesus, das meint Neues Sein bei Jesus und durch Jesus. Der Apostel Paulus schreibt das im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 7. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Siehe, Altes ist vergangen und Neues ist geworden. Ein krasser Satz, wer in Jesus ist, der ist eine neue Kreatur. Der hat nicht nur so ein bisschen ein Add-on, ich glaube jetzt irgendwie an Jesus, sondern der ist etwas völlig Neues. Als Christen sind wir neue Menschen. Klar, wir sind weiterhin aus Fleisch und Blut, also guckt euch an, ja, mit Brille, ohne Brille, viele Haare, wenig Haare, braune, dunkle, blond, was auch immer. Aber wir sind durch Jesus neue Menschen, neue Kreaturen, wie Paulus das meint. Wir sind neue Kreaturen, weil sich unsere Voraussetzung geändert hat. Die Voraussetzung hat sich verändert. Wir dürfen wissen, dass Jesus für uns da ist, dass er für uns ist, dass er unsere Schuld vergibt. Und dass wir nicht alleine mit dem Krampf fertig werden müssen, den wir in unserem Leben produzieren, der in unserem Leben nach wie vor da ist. Wir sind neue Kreaturen, weil sich die Voraussetzung geändert hat, weil Jesus neue Voraussetzungen geschaffen hat. Und wir sind neue Kreaturen, deren Perspektive sich geändert hat. Durch Jesus wird uns eine ganz neue Lebensperspektive geschenkt. Wir dürfen wissen, mit diesem Leben ist nicht alles zu Ende und das Eigentliche kommt erst noch. Es gibt ein altes Buch, das sich lohnt zu lesen, das Schönste kommt noch. Weil wir wissen dürfen, wenn wir einmal sterben, wenn Jesus uns abberuft aus dieser Welt, dann sind wir in seiner Herrlichkeit. Und er ist uns nur vorausgegangen und baut uns dort schon Wohnungen. Was für eine Perspektive, die wir schon jetzt haben dürfen, mitten in unserem Alltag, mitten in all den Schwierigkeiten, mitten in all den Auseinandersetzungen, im Persönlichen, aber auch weltweit, wenn wir das hören, was im Sudan passiert. Da, wo Menschen angegriffen werden, dürfen wir wissen, mit diesem Leben ist nicht alles zu Ende. Wir sind neue Kreaturen, deren Perspektive sich geändert hat. Und wir sind neue Kreaturen, deren Denkrichtung sich geändert hat. Weil wir plötzlich nicht mehr fragen, was bringt's mir und wie komme ich gut raus, sondern weil wir fragen, Herr, was willst du? Was willst du, Herr, dass ich tun soll? Was willst du, Herr, mit meinem Leben? Was fängst du mit mir an? Was möchtest du mit mir anfangen? Welche Perspektive hast du für mich? Wo soll es hingehen mit mir? Wir sind neue Kreaturen, deren Denkrichtung sich geändert hat. Weg von einem ich-bezogenen Verhalten hin zu einem Jesus-bezogenen Verhalten. Und wir sind neue Kreaturen, deren Verhalten sich geändert hat. Wer Jesus nachfolgt, der ändert sein Leben. Wenn Jesus zum Beispiel sagt in der Bergpredigt, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Das ist nur ein Satz, aber der fordert dich ein Leben lang heraus. Die Menschen zu lieben und für sie zu beten, die dir nachstellen, das machst du nicht einfach so. Das geht nicht so leicht. Dich zu denen zu stellen, die gegen dich sind, das meint Jesus. Er sagt nicht, du musst ihn um den Hals fallen und ihr müsst auch nicht beste Freunde werden. Aber du sollst ihm mit der Liebe, mit der Achtung, mit der Würde, mit dem Respekt begegnen, mit dem ich dir begegne. Und am besten fängst du an, indem du für diese Person betest. Als neue Kreaturen ändert sich das Verhalten. Und die Frage ist immer, möchte ich das? Möchte ich das? Wir sind neue Kreaturen, weil sich unsere Voraussetzung geändert hat. Die Perspektive hat sich geändert, die Denkrichtung, das Verhalten. Wir sind neue Kreaturen und der Apostel Paulus geht sogar noch ein Stück weiter. Sagt im 1. Korintherbrief, dass unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Unser Leib als Tempel des Heiligen Geistes. Und unser Leben teuer erkauft durch Jesus, durch das, was er getan hat für dich am Kreuz von Golgatha, dass er gestorben ist, für deine Sünde. Dann merken wir plötzlich, wie diese Geschichte von der Tempelreinigung, das, was Jesus dort macht, wo er aufräumt, und dieser etwas mit unserem Leben zu tun hat, dass das eine ganz persönliche Geschichte wird. Paulus schreibt an die Korinther, euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Er schreibt das, weil die Korinther ein Problem hatten. Die haben gedacht, wir sind durch Jesus gerettet. Wir haben unseren Hintern sozusagen im Himmel. Unsere Seele ist gerettet. Also können wir mit unserem Leib anstellen, was wir wollen. Weil der stirbt ja. Und dann war das für die kein Problem, in den Puff zu gehen. Das konnten die machen, weil sie das getrennt haben. Sie haben gesagt, unsere Seele ist gerettet und unser Leib, der stirbt eh. Also können wir in den Puff gehen. Und dann sagt Paulus, nein. Das hat was mit euch als ganze Person zu tun. Durch Jesus hat sich alles geändert. Nicht nur ein bisschen Seelenfrieden. Durch Jesus hat sich alles geändert. Ihr könnt Leib und Seele nicht trennen. Und euer Verhalten hat sehr wohl Auswirkungen auf eure Seele. Die Geschichte von der Tempelreinigung und dieser Satz des Paulus, dass unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, sie haben was miteinander zu tun. Sie haben was miteinander zu tun, mit uns zu tun. Sie haben etwas mit dir und mit mir zu tun. Also Jesus kommt in den Tempel und räumt auf. Warum räumt er auf? Weil er in den Tempel kommt, den Ort des Gebets, den Ort der Begegnung mit Gott, an einen heiligen Ort. Er kommt an den Ort der Nähe Gottes, der erlebbaren und spürbaren und glaubbaren Nähe Gottes. Und dann findet er dort eine Räuberhöhle vor. Das ist eine Verfälschung dessen, was eigentlich dort im Tempel geschehen soll. Dort soll Begegnung mit Gott stattfinden. Und ich weiß, dass das in unserem Leben nicht anders ist. Christsein heißt nicht, dass alles gut ist. Wir kämpfen doch genauso mit unseren Problemen. Wir werden doch auch schuldig. Und manches Mal legen wir uns doch die Dinge auch so zurecht, dass wir gut dabei rauskommen, auch gegenüber Gott. Wir rechtfertigen uns und sagen, das ist einfach so, passiert halt irgendwie. Wir sind nicht anders als die Menschen damals vor dem Tempel. Die haben sich die Dinge auch so zurechtgelegt, wie sie wollten. Ich weiß nicht, ob ihr diese Gedanken kennt. Ich kenne so einen Gedanken. Den hatte ich auch schon manches Mal, wo ich gesagt habe, ich weiß ja, dass Jesus mir vergibt. Und dann ist das wie so ein Freibrief zum Sündigen. Ich weiß ja, dass Jesus mir vergibt. Und dann ist manches vielleicht gar nicht mehr so schlimm. Das stimmt, Jesus vergibt dir. Und du kannst froh sein darüber und dankbar sein. Wenn du ihn um Vergebung bittest, wird er dir vergeben. Aber trotzdem geht es im Leben mit Jesus darum, dass das sichtbar wird. Dass sich Dinge in deinem Leben verändern. Und du merkst, wie Jesus dein Leben verändert. Und deshalb ist es so wichtig für uns, dass Jesus kommt und in unserem Leben aufräumt, dass er klar Schiff macht, dass er die Dinge vielleicht völlig durcheinander bringt. Und alles nicht, um dir eine reinzuwürgen, um dich klein zu halten, um dich zu unterdrücken, um dich fertig zu machen. sondern deshalb, damit du das Reich Gottes, das mit ihm angebrochen ist, schon jetzt erlebst, weil du merkst, wie befreiend und wie wohltuend das ist, wenn Jesus kommt und aufräumt. Weil Jesus eine enorm große Leidenschaft für dich hat. Weil er dich unendlich liebt. Und sich nichts mehr wünscht, als dass dein Leben gelingt und zu seiner Ehre geschieht. Du bist ihm viel zu heilig und viel zu wertvoll, als dass Dinge in deinem Leben Platz haben, die nicht zu Jesus passen. Lass dir das sagen, du bist Jesus viel zu wertvoll und viel zu heilig, als dass Dinge dort Platz haben, die nicht zu einem Leben mit ihm passen. Deshalb kommt er und räumt auf und will aufräumen bei dir. Und deshalb schau das doch mal an. Schau das doch mal an und stell dich der Frage, was gehört eigentlich nicht in mein Leben? Was gehört da nicht hinein? Was passt nicht rein? Was muss Jesus wegnehmen? Damals im Tempel war es die Geschäftemacherei mit den Opfertieren und mit den Geldwechslern, der Betrug an den Menschen. Bei den Korinthern war es die ethische Beliebigkeit. Was ist es bei dir? Was ist es bei dir? Was passt bei dir nicht zu Jesus? Was in deinem Tempel, in deinem Körper, in deinem Leben passt nicht zu Jesus? Persönliche Schuld, wo du schlecht mit dir oder mit anderen umgegangen bist. Dinge, die falsch waren. Oder schlechte Angewohnheiten, von denen du irgendwie genau weißt, eigentlich ist das nicht gut. Aber trotzdem lebst du sie. Vielleicht auch eine fehlende Leidenschaft für die Sache Jesu. Ich glaube, oder ich behaupte, dass wir manchmal so wenig mit Jesus erleben oder sehen, weil wir irgendwie es uns bequem gemacht haben, uns eingerichtet haben in unseren Kreisen, in unseren Gruppen, in unseren Gottesdiensten. Ach, das ist ja alles so schön. Und wir diese Konfrontation gar nicht wollen, dass wir angreifbar werden. Und uns dadurch irgendwie eine Leidenschaft verloren geht, weil wir nur noch in einer Art von geistlicher Selbstbefriedigung uns gegenseitig beglücken und toll finden, aber sich nichts verändert. Kann das sein? Was ist es bei dir? Was passt bei dir nicht zu Jesus? Wir haben in Deutschland ja so eine ungeschriebene Einrichtung, die jetzt so in den nächsten Wochen wieder aufkommen wird, den Frühjahrsputz. Und man kann davon halten, was man will, und Menschen handhaben das ganz unterschiedlich. Aber das Ziel vom Frühjahrsputz ist ja nichts anderes, als das Haus mal wieder richtig gründlich auf Vordermann zu bringen. Man putzt vielleicht, aber mal wirklich zu sagen, hey, ich putze die Fenster, damit ich wieder einen klaren Durchblick habe. Ich guck mal im Keller vielleicht, was da an Schrott rumsteht und was man vielleicht auf den Sperrmüll geben kann. Ich gehe mal so ums Haus rum und guck irgendwie, gibt's da irgendwas, was man reparieren müsste. Vielleicht die Werkstatt, die man aufräumen müssen. Egal was. Das eigene Zimmer, irgendwelche alten Sachen, die du heute überhaupt nicht mehr brauchst. Wie wäre das, wenn du mal so einen persönlichen Frühjahrsputz machst? Vielleicht heute an diesem Tag anfängst oder auch in den kommenden Tagen da mal drüber nachdenkst. Du kannst es auch Vorsatz fassen nennen, ist ja völlig egal. Frühjahrsputz passt halt zum Thema. Aber mal anzuschauen, hey, wo sind da Dinge in meinem Leben, die nicht zu einem Leben mit Jesus passen? Und dann mal nicht nur so sagen, es ist halt so, sondern mal richtig Jesus ranlassen. Und sagen, Jesus, nimm das weg. Genau dazu möchte ich dich einladen gleich. Zu einem Frühjahrsputz. Dir das mal vor Augen zu stellen, mein Leben ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Ein Raum, in dem Gott Raum gewinnen möchte. Immer mehr. Und dann Jesus die Dinge zu nennen, die dir einfallen. Die Dinge, die nicht reinpassen in dieses Haus. Und zu sagen, Jesus, komm und nimm die Dinge raus, die da nicht hingehören. Ich möchte dir nachfolgen, möchte das neue Fest malen, möchte dir nachfolgen. Ich möchte dir zur Ehre leben, ich möchte dich lieben. Dazu möchte ich dir Gelegenheit gleich geben, das für dich in der Stille zu machen. Aber vielleicht nutzt du auch die Möglichkeiten, jemand anzusprechen aus deiner Gemeinde oder irgendwie aus deinem Umfeld, jemanden, dem du persönlich vertraust. Ich habe das mal bei jemand erlebt, der ein Jugendlicher bei mir in der Jugendarbeit, wo ich mal tätig war, der zu mir gesagt hat: Johannes, ich habe ein Riesenproblem mit Pornografie. Und ich versuche davon wegzukommen, aber es geht nicht. Ich habe auch schon viel gebetet, aber ich komme nicht weg davon. Und dann hat er irgendwie so ein Programm entdeckt, das quasi seine Computeraktivitäten verfolgt hat. Und immer wenn er auf eine Pornoseite gegangen ist, dann habe ich eine E-Mail gekriegt. Das konnte man so einstellen. Und dann konnte ich, je nachdem, wann ich das halt dann gelesen habe, konnte ich ihn ansprechen, konnte sagen: Hey, was war los? Weil manchmal gibt es ja auch, irgendwie kann es sein, es gibt irgendeinen Grund oder man rutscht da irgendwie rein, aber dann ist es so wertvoll, jemanden zu haben, einen Vertrauten zu haben, den ich entweder ansprechen kann oder der mich anspricht. Wenn du merkst, es gibt Dinge in deinem Leben, die sind nicht gut, dann such dir doch jemanden, mit dem du das ansprechen kannst. Du verlierst nichts dabei. Du verlierst nichts dabei. Du verlierst, wenn du es für dich behältst und nichts machst. Such dir doch jemanden. Ich glaube, wir brauchen das in unseren Gemeinden, diese Ehrlichkeit, dieses Benennen von Dingen, die im eigenen Leben falsch sind, um uns gegenseitig zu stärken und miteinander Glauben zu leben, Glauben zu teilen. Wir teilen so viel Gutes miteinander. Warum erzählen wir uns nicht auch das, was schief läuft in unserem Leben und beten füreinander und sind miteinander unterwegs? Was passt nicht zu Jesus? Mal es dir vor Augen, dein Leben ein Tempel des Heiligen Geistes. Und dann nutz jetzt die Zeit, einfach einen Augenblick der Stille, wo du Jesus begegnen kannst und ihm das hinhalten kannst und sagen kannst: Jesus, nimm das bitte weg. Einen Moment, in dem du neu durchstarten kannst und sagen kannst: Jesus, ich möchte dir neu nachfolgen. Ich möchte dir zur Ehre leben. Ich möchte dich lieben. Wir werden ein bisschen Musik im Hintergrund dazu hören, damit es nicht so komisch still ist. Lade dich ein, das jetzt zu nutzen, und wenn es für dich völlig doof ist, dann schließ einfach die Augen und red über was anderes mit Jesus. Das kann nie schaden. Aber jetzt lade ich dich ein zu einer Zeit der Stille und einem Moment, wo du Jesus das sagen kannst, was dir jetzt auf dem Herzen liegt, und ich werde es dann abschließen mit einem Gebet. Herr, das ist unfassbar, dass du alles für uns getan hast. Und dass du gerne bei uns wohnen möchtest. Dass du dich danach sehnst, mit uns zu sein. Dass wir dir so wertvoll sind. Ja, du weißt um die Dinge in unserem Leben, die wir verbockt haben. Du weißt um die Dinge, die schief gelaufen sind oder die schief laufen. Herr, bitte komm du da hinein und räum du auf. Nimm du das weg. Nicht nur so ein bisschen, sondern richtig. Und schenk, dass wir das zulassen, dass wir dich ranlassen an die Dinge, die wir so oft so gern verstecken möchten. Weil wir denken, es ist peinlich. Danke, Herr, dass wir dir nichts vormachen brauchen. Und dass alles Aufräumen bei dir nur das eine Ziel hat, ein Leben in voller Qualität zu leben, ein Leben mit dir. Etwas von dem zu erleben, wie das ist, mit dir unterwegs zu sein. Deine Herrlichkeit zu erleben. Herr, ich wünsche mir das für mich selber und für uns alle, dass uns das immer wieder ausmacht. Diese feste Beziehung zu dir, die Freundschaft. Ein Leben in der Nachfolge, ein Leben dir zur Ehre. Danke, dass du uns liebst, Herr. Und hilf uns, dich zu lieben. Immer wieder neu. Amen.